Auch einen schönen guten Morgen von mir und herzliche Grüße von Christa, meiner Frau. Wir erwarten heute Besuch aus Berlin und aus Rom und dann ist sie zu Hause geblieben. Sie hat die Predigt letzte Woche schon gehört und von daher ist sie gut informiert. Geliebte Gemeinde, alles was lebt, entwickelt sich weiter. Und Veränderung ist das Prinzip des Lebens. Und ich habe das eben in eurem Logo gesehen, da steht das ja auch drin. Veränderung ist das, was ihr euch auf eure Fahnen geschrieben habt, was ihr unter euer Logo drunter geschrieben habt, dass das zu eurem Gemeindeleben dazugehört. Veränderung. Manchmal passiert solch eine Veränderung sehr langsam. Das ist zum Beispiel so, wenn eine Raupe in ihrem Kokon sitzt und sich verpuppt. Und manchmal ist dieser Prozess des Lebens, der Veränderung, ganz schnell. Nämlich dann, wenn aus diesem Kokon innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten, manchmal dauert es auch etwas länger, dieser wunderschöne Schmetterling herauskommt. Aber Leben ist Veränderung und Leben ist, sich weiterzuentwickeln. Wir erleben das gerade bei unserem Enkelkind, das kommt aus Rom heute. Er ist 5 Monate gerade alt und wir erleben das, wie es sich weiterentwickelt und in einer rasenden Geschwindigkeit. Plötzlich kann es sich aus der Rückenlage umdrehen, auf den Bauch drehen. Und das konnte es vor den Tagen davor noch nicht. Und es übt jetzt weiter, sich abzustemmen und kann schon richtig drüber gucken über ihr kleines Gitterchen. Ein anderes Beispiel. Unser Körper erneuert sich ständig. Alte Zellen werden so peu à peu, so eine für die andere, ausgeschieden und durch neue ersetzt. Wir haben zum Beispiel nach 2 Jahren eine völlig neue Leber. All die alten Leberzellen sind weg und die neuen sind gewachsen. Nach 10 Jahren haben wir ein völlig neues, komplettes Skelett. Und wo du draußen hinschaust in der Natur, überall siehst du dieses Prinzip, dass es sich verändert. Und dass da, wo Leben ist, es sich weiterentwickelt. Und genau dasselbe passiert mit unserem Christenleben, mit unserem Christsein. Es entwickelt sich weiter. Und wenn es sich nicht weiterentwickelt, wenn es sich nicht weiter erneuert, wenn das Alte, das Verbrauchte nicht ersetzt wird durch Neues, dann ist der Tod im Topf. Meine Beobachtung ist, dass es leider so viele erstarrte und innerlich abgestorbene Christen gibt. Natürlich nicht bei euch hier, sind immer in den anderen Gemeinden. Erstarrte Christen, das sind Menschen, die sich einmal bekehrt haben. Ihr Leben war da aufregend. Ständig entwickelte sich etwas Neues, neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen mit dem lebendigen Gott, neue Herausforderungen, die sie begeisterten, die angenommen wurden und man machte was draus. Ihr Denken, ihre Motivation, ihr Handeln entwickelte sich weiter, Woche für Woche, Monat für Monat. Sie drängten quasi leidenschaftlich nach vorn. Das Neue, das ewige Leben pulsierte in ihnen. Doch dann passierte es, dass langsam diese Bewegung nach vorn abebbte. Die Begeisterung nahm ab. Die realen Bedingungen des täglichen Lebens in dieser Welt zerrten an ihnen, verzehrten diese guten Ansätze, dieses neue Leben mehr und mehr. Liebe Gemeinde, das ist normal. Es ist nichts Ungewöhnliches, es ist nicht Sünde oder irgend so etwas ganz Schreckliches. Es ist normal. Solange wir Menschen, wir Christen in dieser Welt leben, zerrt die Welt an uns, saugt uns die Begeisterung aus unserem Herzen raus, staubt unsere Freude zu, raubt uns die Widerstandskraft. Und entwickeln wir uns dann nicht weiter, dann ermüdet unser lebendiger Glaube und wird mit der Zeit unbeweglich starr. Und übrig bleibt dann nach und nach nur noch die Erinnerung an früher, an frühere Zeiten, als damals, als wir Christen wurden, als unser Christsein noch so frisch war, so lebendig, so aufregend, so spannend, so leidenschaftlich. Und alles andere wurde bestimmt von unserem Glauben. Die Erinnerung bleibt. Aber wenn wir anfangen, uns zurückzusehnen nach früher, dann handeln wir in der Gegenwart nicht mehr so, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Wir reden dann noch mit den Menschen, die wir treffen. Ja, das tun wir noch. Aber wir reden nicht mehr von Jesus und erzählen ihm nicht mehr, was wir gerade gestern, vorgestern mit Jesus erlebt haben. Wir beten dann noch. Ja, das tun wir noch. Aber sind es nicht doch meistens immer dieselben Worte, die wir wiederholen? Ja, wir gehen noch zum Gottesdienst, ja, auf jeden Fall, jeden Sonntag. Aber wir tun es oft nur noch aus Gewohnheit. Aber nicht mehr hier hereinkommen in den Gottesdienst mit der Erwartung, dass heute der Geist Gottes unter uns wirksam wird und dass etwas geschieht, was geistlich ist. Wir glauben auch noch an Wunder. Ja, das stimmt, das tun wir noch. Aber wir heilen die Kranken nicht mehr. Wir befreien die Dämonisierten nicht. Wir sind noch in der Gemeinschaft der Schwestern und Brüdern. Das ist so, das bleibt so, das soll auch so bleiben in Zukunft. Aber mal ehrlich, ähneln unsere Zusammenkünfte nicht oft so dem Treffen im Sportverein oder in der Nachbarschaft? Und wenn wir ehrlich sind, dann unterscheidet sich unser Lebensstil nur noch wenig von dem Stil anderer netter, freundlicher, hilfsbereiter Menschen. Wir haben uns wieder angepasst an die Welt, haben die Werte der Welt um uns herum, der Gesellschaft um uns herum angenommen, haben unser Verhalten wieder dem Verhalten der anderen angepasst. Und mehr ist an die Stelle des neuen, lebendigen Lebens, des ewigen Lebens, wieder das alte, normale, ordentliche, menschliche Dasein getreten. Statt dass sich unser Christsein weiterentwickelt hat, ist es wieder dem ähnlich geworden, was in der Welt so üblich ist. Wir unterscheiden uns nur noch wenig von denen, die nicht an Jesus glauben. Aber wenn sich unser Christsein in den vergangenen Monaten nicht weiterentwickelt hat, dann stimmt etwas mit unserem Christenleben nicht. Und das gilt nicht nur für junge Leute, das gilt auch für die 80-Jährigen. Wenn sich dein Christsein im 80. Lebensjahr nicht verändert hat, nicht weiterentwickelt hat, auf Jesus zu, dann stimmt etwas nicht. Denn alles, was lebt, entwickelt sich weiter. Und Veränderung ist das Prinzip des Lebens. Und Stillstand ist Rückgang. Und wer rastet, der rostet. Und Rost ist nichts anderes als das Zeichen von Sterben, von Tod. Liebe Gemeinde, ich stehe hier nicht mit erhobenem Zeigefinger oder so. Es geht überhaupt nicht um Moral oder solche Dinge. Dass unser Christenleben mit der Zeit, weil wir in dieser Welt leben, immer wieder abflacht zurückgeht, das ist normal, ich habe es schon gesagt. Denn das hängt damit zusammen, dass wir immer noch in dieser Welt leben und ständig mit der Welt in Berührung kommen. Wir sind zwar nicht mehr von der Welt als Christen, so hat Jesus das gesagt, aber wir sind immer noch in dieser Welt. Und die Welt beeinflusst uns ständig. Und diese Beeinflussung der Welt hat Auswirkungen. Vor ein paar Wochen habe ich mit einem befreundeten Christen gesprochen. Und er hatte Probleme mit einem anderen Christen. Und in diesem Gespräch merkte ich, dass mein Gesprächspartner das Verhalten dieses anderen Christen mit denselben Maßstäben beurteilte, wie das in der Welt üblich ist. Und nach dem Gespräch war ich betroffen davon und habe angefangen nachzudenken darüber, wie oft wir Christen andere Menschen und Ereignisse mit denselben Maßstäben messen, wie die Menschen, die mit Jesus nichts zu tun haben. Oft handeln wir auch gar nicht anders, als Nicht-Christen handeln. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben uns doch bekehrt. Wir haben uns doch abgewandt von der Welt und haben uns Jesus zugewandt. Haben gesagt, wir wollen dir nachfolgen, wir wollen dein Leben, das du gelebt hast, nachahmen, so leben, wie du gelebt hast. Wir haben doch nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Der Heilige Geist ist doch eingezogen in unser Herz und hat die Liebe Gottes mitgebracht, ausgegossen in unser Herz. Wir haben doch Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit, seine Geduld und seine Güte erlebt. Und dann handeln wir so, als wenn das alles nichts gewesen wäre. Aber dann fiel mir eine Situation aus dem Straßenverkehr ein. Da fahre ich auf der mittleren Spur der Autobahn und vor mir überholt ein Wohnmobil einen LKW. Ganz weit hinten kommt einer angebraust, aber ich setze den Blinker und schere nach links aus. Und der BMW hinter mir muss natürlich voll in die Eisen gehen. Der betätigt die Lichthupe wild, aber ich rechtfertige mein Tun damit, dass ich sage, der hat viel mehr PS, der kann viel schneller beschleunigen wieder als ich. Und außerdem wird das wahrscheinlich ein Geschäftsauto sein und der braucht den Sprit gar nicht zu bezahlen. Und merke, Jesus hätte sich anders verhalten. Und während ich so nachdenke, erinnert mich, oder ich glaube, der Heilige Geist hat mich daran erinnert, an Römer 12, die Verse 1 und 2. Da steht: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und in der guten Nachricht heißen diese Verse so: Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftsgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem Fall, was gut und Gott gefällig und vollkommen ist. Ihr könnt euch vorstellen, wie mich das betroffen gemacht hat. Paulus ermahnt die Christen in Rom, dass es wieder einmal Zeit ist, eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Wahrscheinlich hat er mitbekommen, dass sich in Rom die Christen nicht mehr weiterentwickeln. Die Veränderung im Leben der Christen in Rom stagniert oder verflacht. Und darum ermahnt er sie, ihr Leben wieder ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Also nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis, im Alltag. ganz handfest, mit Leib und Seele. Liebe Gemeinde, in der Bibel zu lesen, Predigten zu hören, zu beten und mit anderen zusammen einen Gottesdienst feiern, ist bestimmt nicht falsch. Aber ich frage, welche Auswirkungen hat das auf deinen und meinen Lebensstil, auf deinen und meinen Alltag, auf die Aktivitäten unseres Lebens? Verändern Predigten dein Denken, dass du mehr und mehr so denkst, wie Jesus gedacht hat und immer noch denkt? Entwickeln sich deine Wertmaßstäbe, nach denen du lebst, beim Bibellesen, in die Richtung der Werte, die Jesus gelebt hat? Triffst du in deinen Gebeten Entscheidungen, so wie Jesus sich entscheiden würde für dein Leben? Ist dein Verhalten am Montag und am Dienstag ein Abbild von dem, wie Jesus gelebt hat? Liebe Gemeinde, alles, was lebt, entwickelt sich weiter. Und Veränderung ist das Prinzip des Lebens. Altes und Verkehrtes, Weltliches muss immer wieder ausgeschieden werden. Und Neues und Wahres, Geistliches muss implementiert werden, so heißt das heute. Und das bedeutet, dass Regeln, dass Zielsetzungen, dass Strukturen in ein bestehendes System eingebaut werden sollen, eingeführt, eingebracht werden, damit die Praxis nachhaltig verändert wird. Ich habe das schon gesagt, ich sage das aber nochmal. Wenn sich in den letzten Monaten mein Christsein nicht weiterentwickelt hat, dein Christsein nicht weiterentwickelt hat, wenn du selber nicht Veränderungen in deinem Lebensstil hin auf Jesus feststellen kannst, dann stimmt etwas mit meinem und deinem, mit unserem Christsein nicht. Dann ist der Tod im Topf. Damit sich diese Veränderung, diese Entwicklung nicht wild ergibt, sondern in eine ganz bestimmte Richtung geht, hat Paulus gleich für die Christen einen Maßstab, den er ihnen vorgibt. Seine Ermahnung lautet: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, oder anders ausgedrückt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Es wird deutlich, dass das, was die Welt für gut und richtig hält, nicht unser Vorbild sein kann. Wie die Welt tickt, darf nicht automatisch von uns nachgeahmt werden. Wie die Welt denkt, hat kein Recht, die Richtung unseres Handelns zu bestimmen. Warum nicht? Geliebte Gemeinde, ich glaube, es ist gut, dass wir uns noch einmal daran erinnern und uns bewusst machen, dass die Welt, in der wir leben, nicht unter Gottes Herrschaft ist. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt, sagt Jesus an mehreren Stellen. Der Teufel herrscht über diese Welt mit Täuschung und Unsicherheit, mit Angst und Gewalt und vor allen Dingen mit Egoismus. Sein einziges Ziel seines Handelns ist es, das Wirken Gottes zu verhindern, in der Welt und eben dann auch in uns, in dir und in mir, in unserem Christsein, sodass Gott nicht durch uns handeln kann. Das will er verhindern. Das ist sein einziges Ziel, wenn er uns begegnet. Ihr Lieben, das Chaos, das wir im Augenblick in der Politik und in der Wirtschaft und in unserer Gesellschaft erleben, ist das Wirken des Teufels, das Teufelswerk, Werk des Diabolos, ist ein anderer Name für den Teufel, was nichts anderes heißt als Durcheinanderbringer. Wenn du, wenn ich, wenn wir uns an die Welt anpassen, nach ihren Werten und Maßstäben urteilen und so leben wie die Weltmenschen, dann sind wir dem Vater der Lüge auf den Leim gegangen. dann unterstützen wir den, der Gewalt über den Tod hat und nichts anderes will als Tod. Dann arbeiten wir mit dem zusammen, den Jesus den Mörder von Anfang an genannt hat. Aber wir sollen und wir wollen das doch nicht. Wir wollen doch nicht die Lüge unterstützen oder das Chaos vermehren oder die Not in dieser Welt vergrößern. Aber mir ist das oft gar nicht bewusst, dass ich das tue. Dass mein Verhalten dem Teufel in die Hände arbeitet. Ich denke mir meistens nichts dabei, wenn ich zum Beispiel wie automatisch davon ausgehe, dass mehr Geld besser ist als weniger Geld. Versteht mich nicht falsch, ich sage nichts gegen Reichtum und Erfolg, sondern ich sage etwas gegen diesen Maßstab, der dahinter steht. Mehr Geld ist besser als weniger Geld. Diesen Maßstab, dass mein Wohlbefinden, mein Selbstwert, meine Selbstachtung, die Freude, die ich am Leben habe, von meinem Besitz abhängt. Und wenn ich mehr habe, dass ich dann fröhlicher sein kann und sicherer leben kann. Aber das ist eine Lüge des Teufels. Denkt bitte an den reichen Kornbauer, der meinte, weil er größere Scheunen für seine Ernte gebaut hatte, wäre er nun für viele Jahre auf der sicheren Seite. Weil er auf diese teuflische Denkweise sich eingelassen hat, nennt Jesus ihn einen Narren, einen Dummkopf. Denn richtig und wahr ist doch, dass unser Wohlergehen sowohl geistlich als auch seelisch als auch körperlich von Gott abhängt, nicht vom Geld. Er allein ist gut und meint es gut mit uns und macht unser Leben gut. Und darum warnt er uns auch heute, dass wir uns nicht diesen dummen, teuflischen Vorstellungen vom Leben anpassen, uns da hineinziehen lassen. Und wenn es passiert ist, uns wieder verändern, hin auf Jesus hin und auf die Wahrheit hin. Auch wir, geliebte Gemeinde, haben es wie die Römer nötig, ab und zu wieder klar zu kriegen, wem wir nachfolgen, welche Werte in unserem Leben Gültigkeit sind, haben es immer wieder nötig, klar zu kriegen, dass wir uns nicht dieser Welt anpassen. Denn wenn wir uns der Welt anpassen, legt sich Mehltau auf unser Christsein. Dann ist es nicht mehr frisch und gut und fröhlich und guter Dinge. Was ich so toll an Gottes Wort finde, ist, dass das Wort Gottes nie im Negativen stecken bleibt. Nie darin, das tu nicht, lass das sein, stecken bleibt. Das sagt es manchmal. Aber es gibt immer dann anschließend eine positive Wendung, eine hilfreiche Aufgabe, nämlich ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Ändert euch. Denn Veränderung ist das Prinzip des Lebens. Und alles, was lebt, entwickelt sich weiter. Und damit unser Christsein lebendig bleibt oder wieder lebendig wird, brauchen wir ein geistliches Update, damit wir auf dem neuesten Stand sind. Wir benötigen immer wieder so eine Generalüberholung, damit wir wieder fit für die Auseinandersetzung in dieser Welt sind. Wir brauchen das für die Auseinandersetzung, die wir mit den Werten und den Vorstellungen dieser Welt haben, dass wir eine Neuausrichtung haben auf Jesus hin. Und bitte, dabei geht es nicht um Äußerlichkeiten, sowas wie Christen tanzen nicht oder trinken keinen Alkohol oder du musst mit dem Rauchen aufhören, das ist die Veränderung, die Jesus jetzt von dir will oder am Sonntag darf man keine Wäsche waschen, darum geht es überhaupt nicht. Diese Veränderung, diese Entwicklung muss viel, viel tiefer in uns, in unserem Herzen beginnen. Unser Denken, unser Sinnen, unser Herz muss in der Tiefe neu justiert werden, wieder auf Jesus allein ausgerichtet sein. Und das geschieht, davon bin ich überzeugt, nicht im Gottesdienst. auch nicht beim Andachtlesen morgens früh, beim Losunglesen, sondern das geschieht, diese Veränderung im Nachsinnen, im stillen Kämmerlein, im Gespräch mit dem Heiligen Geist, mit Gott, geschieht vielleicht auch in einem vertrauensvollen Vier-Augen-Gespräch mit einer Schwester oder mit einem Bruder. Dann, wenn man über etwas nachdenkt, nachsinnt, damit unsere Vorstellung, die wir haben, wieder dem entspricht, was Gott sagt. Dass unser Herz, unser Denken wieder gefüllt ist mit den Maßstäben und mit den Werten, die Jesus uns vorgelebt hat. Wenn du zum Beispiel durch eine Predigt oder durch einen Bibeltext auf ein Thema aufmerksam gemacht worden bist und das geht dir nicht aus dem Kopf, dann glaube ich, das ist der Heilige Geist, der dich aufmerksam macht und sagt, komm hier, da solltest du mal drüber nachsinnen, drüber nachdenken. Und wenn du dann anfängst, in der Stille nachzusinnen, dann passiert es. Dann hat dein Herz die Chance, sich zu verändern, sich zu entwickeln. Wenn du einen Bibeltext liest und du dir Zeit nimmst, diesen Text zu bedenken, zu betrachten, darüber nachzusinnen, dann kannst du herausfinden, was dieser Text, dieses Wort oder diese Predigt, die du am Sonntag gehört hast, was das für dein Leben, nicht für allgemein, sondern was das für dein Leben, für deinen Alltag bedeutet. Und dann prägt das dein Herz und prägt dein Denken. Und dann verändert sich dein Denken und dann folgt daraus ganz automatisch ein anderes Verhalten. Ein Verhalten, das Jesus gleicht. Aber wenn du dir diese Zeit nicht nimmst, in der Stille nach einer Predigt oder, also ich meine nicht den Augenblick zwischen Predigt und dem nächsten Gebet, sondern zu Hause noch einmal darüber nachzusinnen, dir Zeit zu nehmen oder einen Impuls, den du aus der täglichen Andacht entdeckst, dass du dir die Zeit nicht nimmst, darüber nachzusinnen, dann hat der Teufel leichtes Spiel, dir das gute Wort, das du gehört hast, diesen geistlichen Impuls gleich wieder wegzunehmen. Denk an das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld. Was du gehört und gelesen hast, ist dann wie auf den Weg gesät. Und die Vögel des Teufels können es gleich wieder wegpicken. Manchmal geschieht das bei mir schon beim Teetrinken nach dem Gottesdienst. Dann ist alles, was vorher im Gottesdienst war und was ich gehört habe, schon weg. Und ich fahre nach Hause, ohne mich noch richtig erinnern zu können. Und die Woche vergeht, wie die Woche davor auch, ohne Veränderung. Und kein Wunder ist es dann, dass ich im Alltag manchmal nicht weiß, was Gottes Wille ist. Dass ich nicht weiß, was wirklich gut ist und was Gott gefällt und was vollkommen ist und wie ich leben kann und leben soll. Dann ist es fast automatisch, dass ich so denke und handle und fühle, wie alle anderen auch um mich herum, die Nachbarn und die Kollegen oder wer auch immer. Dann bin ich wieder auf dem Level der Kinder der Welt. Lass mich als Beispiel erzählen, wie es bei mir weitergegangen ist mit dem Autofahren da auf der Autobahn. Ich glaube, dass der Heilige Geist mich dann wieder angetippt hat und hat mir gesagt, da solltest du noch mal drüber nachdenken. Und weil mir die Frage später auch nicht aus dem Kopf ging, was ein Indiz dafür ist, dass der Heilige Geist am Wirken ist, wenn man mit solch einem geistlichen Thema dann plötzlich konfrontiert wird. Und ich begann dann noch mal nachzuüberlegen, wie sich Jesus wohl verhalten hätte. Dass er sich anders verhalten hätte, das war mir sofort klar. Aber wie hätte er sich denn verhalten? Und dabei kam mir ein Bibelvers in den Sinn, gleich spontan, sofort. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und mir fiel ein, dass Jesus sich nicht zu schade war, sich die Schürze umzubinden und die Wasserschüssel zu nehmen, sich hinzuknien und seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und ich dachte, dass es doch höflich ist, dass meine Eltern mir das sogar beigebracht hatten schon, dass es höflich ist, einem anderen den Vortritt zu lassen. Und ich habe darüber nachgedacht, wie Maria in der Weihnachtsgeschichte über die Worte der Hirten nachgedacht hat. Sie hat sie in ihrem Herzen behalten und darüber nachgedacht, darüber nachgesonnen. Sowas können wir alle. Ihr könnt das, jeder Einzelne kann das, so über Gottes Wort nachzusinnen. Wir können das ganz leicht in der negativen Form, dann, wenn wir uns Sorgen machen. Wenn wir uns Sorgen machen, denken wir doch auch ständig über dieses Problem nach, über diese Situation, über die Leute, machen uns Gedanken darüber, wie das wohl ausgehen könnte und das alles mit Angst besetzt und mit Furcht und so. Es ist nichts anderes, als was ich euch empfehle zu tun, nämlich jetzt nicht euch Sorgen zu machen, sondern nachzusinnen über das Gute, über Gottes Wort. Es zu nehmen und immer wieder es zu bewegen in eurem Herzen. Darüber nachzusinnen, was bedeutet das wohl für mich, für meinen Alltag, für die Werte, die ich in meinem Leben habe. Und auf diese Weise, mit dem Nachsinnen über Gottes Wort, über das, was er in dir auslöst, über die Werte und Maßstäbe, die Gott setzt, darüber füllt sich dann dein Herz und deine Gedanken. Und fast automatisch ist es dann so, dass du nach anderen Maßstäben lebst. Und es ist fast wie automatisch, dass du dann so lebst, wie es Jesus vorgelebt hat. Und es ist nicht anstrengend, nicht mühselig. Man muss sich nicht zusammenreißen, weil das Denken, weil das Herz sich weiterentwickelt hat, verändert hat. Denn dein Herz und dein Denken gleicht dann nicht mehr dem Denken und dem, was diese Welt tut. Alles, was lebt, entwickelt sich weiter. Und Veränderung ist das Prinzip des Lebens. Versteht ihr? Unser Christsein, unser Christenleben ist das ewige Leben. Wir können nicht raus aus dieser Welt, aber wir können und sollen täglich in dieser Welt nach den Maßstäben und Werten von Jesus leben. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Denn wenn wir nach den Maßstäben und den Werten Jesu leben, dann bleibt unser Christsein frisch und lebendig, aufregend, leidenschaftlich, spannend und wird alles bestimmen, was unser Leben betrifft. Also, liebe Schwestern und liebe Brüder, lasst euch ermahnen und bitten, euren Alltag so zu leben, dass er Gott gefällt. Und das passiert, wenn du immer wieder über Gottes Werte und Maßstäbe nachsinnst, wenn du bedenkst, was Jesus will, und dein Herz und dein Sinn mit Gottes Wort, mit dem Vorbild von Jesus füllst. Das wirkt dann. Und du wirkst dann. Du wirkst dann das Gute und Gott Wohlgefällige und Vollkommene in dieser bösen Welt. Und die Welt wartet darauf. Amen.